Wir müssen wirklich nochmal darüber sprechen, dass dieses Urteil, das das OLG Naumburg getroffen hat, insbesondere deshalb so wichtig war, weil es erstmals ein Urteil gab, das gesagt hat, dass neonazistische Musik, nämlich die volksverhetzenden, rassistischen, mörderischen Lieder der Neonazi-Band Lanza, mit ursächlich dafür waren, dass die drei Nazi-Skins, die Alberto Adriano im Stadtpark von Dessau angriffen, dass die tatsächlich ihren mörderischen Rassismus dann auch freien Lauf gelassen haben. Also es gab erstmals, und es ist eines der wenigen Urteile aus der Zeit, und ehrlich gesagt muss man sagen, auch aus den vielen Jahren danach, das so deutlich macht, dass die Ideologie von White Supremacy, die das Leitmotiv von sogenannten Rechtsaus ist, und insbesondere das Leitmotiv von Blood and Honor und die Band Lanza gehört zum internationalen Netzwerk von Blood and Honor, dass die ursächlich ist für tödliche rechte Gewalttaten. Wir haben auch bei anderen rassistisch motivierten Gewalttaten gesehen, dass die Täter vorher Lanza-Musik gehört haben und dann aufgrund dieser Musik losgezogen sind und Menschen mit vermeintlichen oder realen Migrationsgeschichten, Fluchterfahrungen angegriffen, schwer verletzt haben und wie im Fall Alberto Adriano eben so schwer verletzt haben, dass Alberto Adriano wenige Tage nach dem Angriff im Stadtpark von Dessau dann an seinen schweren Verletzungen gestorben ist, ohne noch einmal das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Und das ist schon sehr besonders, weil dass dieses Urteil das so feststellt, weil es nämlich vorher in dem Jahrzehnt davor, zwischen 1990 und 2000, oft auch in den Urteilen von heute, in den Urteilen dazwischen, wo wir eine ähnliche Konstellation finden, außer Acht gelassen wird, dass Rechtsrock tatsächlich in Musik gefasste nationalsozialistische Propaganda ist und dass die Täter eins zu eins das ausführen, was dort gesungen wird. Das ist die eine Besonderheit an der strafrechtlichen Aufarbeitung. Gesellschaftlich muss man sagen, dass der Mord an Alberto Adriano, die gesellschaftliche Reaktion darauf, auch zu einem damals sehr wichtigen Paradigmenwechsel im Umgang der Bundespolitik mit Rechtsextremismus, mit der zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort sehr gefestigten lokalen extremrechten Bewegungen geführt hat. Dazu kam ja, dass in dem Sommer noch ein Brandanschlag auf eine Synagoge in Düsseldorf verübt wurde. Und daraufhin hat die damals Rot-Grün, also SPD-Grün geführte Bundesregierung, ein Programm erstmals aufgelegt, mit dem Projekte gestärkt und gefördert wurden, die wir heute als ganz selbstverständlich betrachten. Zum Beispiel Opferberatungsstellen, allerdings damals nur in Ostdeutschland und Berlin, und auch mobile Beratungsteams. Bis dato hatten die ehrenamtlichen Initiativen, die antifaschistischen Initiativen, die antirassistischen Initiativen, die Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt begleitet hatten und unterstützt hatten vor Ort, in erster Linie vor Ort den Status von Nestbeschmutzern und Nestbeschmutzerinnen. Durch dieses Bundesprogramm wurde erstmals gesagt, Rechtsextremismus gefährdet den demokratischen Rechtsstaat und gefährdet den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor Ort. Und der Fokus wurde verschoben weg von den Tätern und Täterinnen, die bis dato durch auch diverse Bundesprogramme als reine Fälle für die Jugendsozialarbeit angesehen wurden, die man nur irgendwie zurück in die gesellschaftliche Mitte führen müsste, mit denen man vorzugsweise akzeptierende Sozialarbeit gemacht hat, was einer derjenigen Sozialarbeiter, der das vor Ort sehr kritisch betrachtet hat, dann auch als Glatzenpflege auf Staatskosten bezeichnet hat. Diese Politik hat ja dazu geführt, dass vor Ort weitere Treffpunkte für neonazistische Gewalttäter entstehen konnten, von denen aus eben Täter oft dann losgezogen sind und Angriffe verübt haben. Und mit dem Bundesprogramm, das hieß damals Zivitas, hat die SPD-Grün geführte Bundesregierung tatsächlich versucht, einen Paradigmenwechsel in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus einzuleiten. Ob das wirklich gelungen ist, muss man sagen, wenn wir uns in den späteren Jahren beispielsweise die Berichterstattung über den NSU-Prozess am OLG München anschauen, wenn wir uns oft die Berichterstattung zu rassistisch motivierten Gewalttaten, und sei es in Sachsen-Anhalt, weil davon gibt es da ja leider alle 2 bis 3 Tage rassistisch motivierte Angriffe allein in Sachsen-Anhalt, dann sehen wir, dass das leider nicht besonders nachhaltig ist, sondern dass immer noch vielfach und vor allen Dingen auf lokaler Ebene, aber eben auch medial, die Täter als verwirrte Jungs von nebenan behandelt werden. Und das hat das OLG Naumburg definitiv nicht getan im Fall von Alberto Adriano. Und dann gibt es eine dritte Ebene. Und die dritte Ebene ist die Art und Weise, wie mit der Familie nach der Tat umgegangen wurde, unmittelbar nach der Tat, und wie auch mit den Freunden und Freundinnen der Familie unmittelbar nach der Tat umgegangen wurde. Man muss nämlich sagen, dass die mediale Aufmerksamkeit und auch die Solidarität, die die Familie erfahren hat, dass die zwar in Dessau vor allem dankenswerterweise vom Multikulturellen Zentrum und Rasa Gmirnhel organisiert wurde, aber dass es auch sehr viele Stimmen von Anfang an in Dessau gab und eine Stimmung, die die Familie rassistisch beleidigt haben, herabgewürdigt haben, die in klassischer Täter-Opfer-Umkehr der Familie vorgeworfen haben, die würden sich in die Öffentlichkeit bringen. Und das ging bis hin dazu, dass die Ehefrau von Alberto Adriano Morddrohungen erhalten hat im Verlauf des Prozesses, im Verlauf der Hauptverhandlung, sodass es tatsächlich Polizeischutz geben musste. Und man muss auch sagen, dass beispielsweise die Wohnungsbaugesellschaft, wo die Familie damals gelebt hat, Beschwerden von Nachbarn und Nachbarinnen nachgeben wollte, die dann behauptet hat, die Familie sei zu laut etc. Auch da musste es eine Öffentlichkeit von außerhalb geben, die die Familie dann unterstützt hat. Und das ist tatsächlich auch ein Phänomen, das wir bis heute sehen, dass wir beispielsweise auch im Umgang mit den Opfern des antisemitischen und rassistischen Anschlags von Hanau sehen können. Ja? Vor allen Dingen im Umgang mit dem Kiezdöner, der ja seit dem Anschlag in Halle wirklich massiv um seine wirtschaftliche Existenz kämpft. Ja? Und immer wieder hört man, insbesondere über Social Media, meistens initiiert tatsächlich von Neonazis. Wir sehen da Kampagnen, die quasi dem Kiezdöner, den Betroffenen unterstellen würden, die würden von dem Anschlag profitieren. Und das ist auch eine Figur, die wir schon bei dem Mord an Alberto Adriano in Bezug auf den Umgang mit der Familie gesehen haben.
Der Umgang mit den Opfern rechter Gewalt und vor allem auch mit deren Angehörigen ist ja insgesamt, vielleicht kann man sagen, von einer Ambivalenz geprägt. Das ist einerseits eben enorm wichtig, auf rechte Gewalt, auf rassistisch und antisemitisch motivierte Morde hinzuweisen, die zu politisieren und damit Öffentlichkeit zu schaffen. Und gleichzeitig ist einerseits die Trauer der Angehörigen um die Person dann doch eigentlich eine private Angelegenheit und für Außenstehende im Grunde nicht zu begreifen. Und es gibt eben diese Gefahr, wie jetzt zum Beispiel das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, hier mit dem Kiezdöner, dass so von rechts dann enorme Täter-Opfer-Umkehr betrieben wird. Und was ja auch, um nochmal so auf die Rolle von Angehörigen und den Familien von Opfern rechter Gewalt zu blicken und den NSU-Prozess als Beispiel zu nennen, da traten ja einige Familien und Angehörige der Opfer als Nebenklage auf. Wie hat sich denn die Rolle von Angehörigen von Opfern rechter Gewalt im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und vielleicht auch ein Auftreten in der Öffentlichkeit in den letzten 20 Jahren so verändert?
Ehrlich gesagt, hat es sich gar nicht verändert, weil wenn wir den Mord an Alberto Adriano zum Ausgangspunkt nehmen, dann muss man sagen, die Witwe von Alberto Adriano und seine Familie waren durch einen sehr solidarischen, wirklich professionellen Nebenklägervertreter aus Berlin vertreten in dem Prozess, der damals eben von der antirassistischen Initiative in Berlin angefragt worden war und schon die Nebenklage im Prozess um den Mord an Amadeo Antonio in Eberswalde vertreten hatte. Das ist im Übrigen auch ein Phänomen, ja. Also wenn wir uns die Geschichte rechts- und rassistisch motivierter Morde in Sachsen-Anhalt anschauen und in vielen Ostbundesländern, dann sehen wir, dass die Nebenklagevertreter, die Interessen der Familien und der Freunde vertreten, und zwar das professionell machen, solidarisch machen und mit einem Schwerpunkt darauf, das zu tun, was die Familien sich wünschen, nämlich die rechte, rassistische und antisemitische Tatmotivation herauszuarbeiten in den Prozessen. Und allzu oft wird das eben durch die Staatsanwaltschaft nicht gemacht. Ja, auch das ist ja eine Erfahrung aus Sachsen-Anhalt, aber nicht nur dort. Dann sehen wir, dass das eben oft Anwältinnen und Anwälte sind, die nicht aus, sagen wir mal, Tessau oder Halle kommen. Ja, man könnte das auch beliebig mit anderen Ortsnamen ersetzen. Das Zentrale ist, und ich finde, das darf man nicht vergessen, die Vertretung der Familienangehörigen durch Nebenklageanwältinnen und Anwälte, die nicht nur spezialisiert sind, sondern die eben auch das tun, was die Familien sich wünschen, die Tatmotive sorgfältig in der Hauptverhandlung und auch schon im Ermittlungsverfahren zu benennen und dabei eben auch Polizeiversagen, sofern es das gibt, oder andere Aspekte mit einzubeziehen. Das ist etwas, was auch seit den 1990er Jahren eine lange Geschichte hat. Ja, das gab es im Fall von Mölln, von Solingen etc. Die Familien sind durch professionell arbeitende und wirklich solidarische Nebenklagevertreterinnen und Vertreter vertreten worden. Deswegen würde ich sagen, nein, das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist meiner Ansicht nach, dass durch zeitweilige mediale Aufmerksamkeit auf die Opferperspektive in der Berichterstattung dann eben auch mehr Gewicht auf das, was die Nebenklägervertreter und die Nebenkläger sagen, in den Hauptverhandlungen gelegt wird, in der Berichterstattung. Ja. Und das ist ja was, was mühsam erkämpft wird von den Hinterbliebenen, von den Verletzten, dass eben ihre Stimmen, ihre Perspektive mehr Gehör findet. Und das ist im Übrigen was, wo ich denke, dass es Orte wie das Multikulturelle Zentrum gibt, dass es Menschen gibt wie die Freunde und Freundinnen von Uri Jalloh. Also die Geschichte tödlicher rassistischer Gewalt endet ja nicht bei Alberto Adriano, wenn wir uns Dessau anschauen. Dann ist es auch die Aufgabe von Mediengesellschaft, aber auch von uns allen, genau der betroffenen Perspektive so viel Aufmerksamkeit zu geben, dass die Täterperspektive in den Hintergrund rückt.
Vielleicht ein Wechsel, der ja auf jeden Fall enorm wichtig ist, irgendwie mehr die betroffenen Perspektive zu hören und in den Fokus zu rücken. Dann gibt es aber auch Fälle wie vielleicht auch der Fall von Alberto Adriano, wo die Angehörigen des Opfers gar nicht unbedingt so sehr in der Öffentlichkeit stehen wollen. Was lässt sich denn aus Erfahrung der letzten 20 Jahre lernen? Wie kann ein angemessener Umgang seitens zum Beispiel von Beratungsstellen und aber auch antifaschistischer, antirassistischer Aktivistinnen aussehen?
Es ist doch auch sehr verständlich, dass Familienangehörige nicht nur mit dem Verlust weiterzuleben, mit dem Wissen um die schreckliche Gewalt, die den Liebsten angetan wurde, weiterzuleben, mit der Leerstelle weiterzuleben, die der Mord an einem Familienvater, an einem Lebensgefährten, an einem Sohn, an einer Tochter in Hanau, an Söhnen, Töchtern, Brüdern, Geschwistern, mit dieser Last weiterzuleben, das ist schon sehr, sehr schwer. Und dann den Familien die Last aufzubürden, dass sie sein sollen, die die Erinnerung wachhalten, immer und immer wieder gegen die Widerstände vor Ort, gegen diejenigen, die eben an Rassismus und dessen tödliche Dimension überhaupt nicht erinnert werden sollen. Das, finde ich, muss absolut respektiert werden, wenn Hinterbliebene sich dagegen entscheiden. Es gibt Hinterbliebene wie Ibrahim Adnan beispielsweise, der sich bewusst dafür entschieden hat, Erinnerung als einen kämpferischen Aspekt in der Auseinandersetzung mit Rassismus in den Mittelpunkt seiner politischen Aktivität zu stellen. Ja? Und es gibt Familien, wie im Fall von Alberto Adriano, die sich dagegen entschieden haben. Umso wichtiger ist es, dass es Initiativen vor Ort gibt, dass es Menschen vor Ort gibt, die eben sagen, wir erinnern und wir sind diejenigen, die immer und immer wieder das Gedenken organisieren, dafür sorgen, dass es nicht vergessen wird, dass hier mitten in unserer Stadt Rassismus getötet hat und potenziell weiterhin tödlich ist. Glücklicherweise gibt es ja heute den digitalen Gedenktag unter der Pandemie. Es gab in den letzten 20 Jahren immer wieder ein sehr bewegendes und sehr berührendes Gedenken vor Ort im Stadtpark von Dessau. Es gibt die Webseite der mobilen Opferberatung Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt, die ein digitales Gedenken schon seit längerem an viele Todesopfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt hat und wo das Leben und die Erinnerung von Freunden von Alberto Adriano ganz zentral im Mittelpunkt steht. Insofern das Gedenken und Erinnern gegen erhebliche Widerstände durchzusetzen, das ist etwas, was wirklich auch respektiert werden muss, wenn Familien sich dagegen entscheiden. Und dann ist ganz klar, in der Verantwortung stehen wir alle.